Ein Mann erzählte mir, dass ihn ein heftiger Schicksalsschlag getroffen hat. Seine Frau war eines Tages plötzlich schwer erkrankt und durch die Krankheit stark behindert und dauerhaft pflegebedürftig. Die Hoffnung auf einen Ruhestand mit vielen schönen Tagen und gemeinsamen Reisen und Unternehmungen war zunichte gemacht worden. Stattdessen hatten sich Traurigkeit und Verzweiflung breit gemacht. Und es erhob sich eine bedrückende Frage: Was hat das Leben jetzt noch für einen Sinn? Im Gesichtsausdruck und im Tonfall des Mannes konnte ich wahrnehmen, dass die Frage bereits die Antwort enthielt. Das Leben ist eigentlich sinnlos geworden. Hallo und herzlich willkommen zu Was ist der Sinn des Lebens? Mein Name ist Michael und in diesem Beitrag geht es darum, eine der wichtigsten Menschheitsfragen zu besprechen. Seit es Menschen gibt, steht diese Frage im Raum und verlangt nach Antwort. Wenn das Leben eine unerwartete Wendung zum Schlechteren nimmt, wenn ein Mensch von einem Schicksalsschlag getroffen wird, wenn der Lebensentwurf durch eigenes Versagen oder einen schwerwiegenden Verlust zerstört wird, dann entsteht oft die Frage nach dem Sinn des Lebens. Wenn die Lebensfreude genommen wurde und keine Aussicht auf Besserung besteht, dann erscheint manchen das Leben plötzlich sinnlos. Wozu lebe ich eigentlich? Ist dann die drängende Frage, die nach einer Antwort verlangt. Ob du es glaubst oder nicht, diese Frage kann dir das Leben retten. Wozu lebe ich eigentlich? Auch wenn deine Lebensumstände dich bedrücken, so ist es doch gut für dich, wenn diese Frage groß geworden ist in deinen Gedanken. Denn dein Leben hat Bedeutung. Du bist nicht etwa Sternenstaub, der sich aufgrund einer Reihe von Zufällen zusammengeballt hat zu Eiweißmolekülen und danach zu lebendigen Zellen. Auch wenn manche das glauben, es ist keineswegs Zufall, dass du lebst. Oh nein, das ist es nicht. Dieser angebliche Zufall ist eine Erfindung und entstammt einer Erzählung, die von Menschen irgendwann geglaubt wurde. Diese Erzählung kommt von dem Lügner, der die Menschen ständig belügt. Im Johannesevangelium im Kapitel 8, Vers 44 steht geschrieben, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Und aus dem gesamten Kontext der Bibel geht hervor, dass die dämonischen Mächte ständig aktiv sind und die Gedanken der Menschen manipulieren. Zufall ist nur eine dieser Kardinallügen aus einem ganzen Geflecht von Lügen. Ich sehe vor meinen geistigen Augen den Erdball. Er ist eingesponnen in ein Lügennetz. Zu diesen Kardinallügen gehört auch die Lüge, dass mit dem Tod alles vorbei ist. Ich könnte eine ganze Lügenliste aufstellen, ist aber jetzt nicht das Thema. Was in unserer Zeit allgemein bekannt ist, ist die Tatsache, dass alle Dinge in der Natur nach bestimmten Gesetzen geordnet sind. Das sind die Naturgesetze. Und da gibt es keine einzige Ausnahme. Wer wollte da widersprechen? Auch Albert Einstein, der genialste Wissenschaftler aller Zeiten, hat das erkannt. Sein Bekenntnis war deshalb folgendes: Meine Forschungen haben ergeben, dass hinter all der Welt, mit der wir uns befassen, ein großer Orchesterdirigent sein muss, der alles lenkt und der unser Gutes will. Ja, glaubt ihr denn, liebe Leute, dass es sich mit eurem Leben anders verhält? Derjenige, welcher die Abläufe der natürlichen Welt durch die Naturgesetze geordnet hat, also der Schöpfer und Gesetzgeber, hat auch die Regeln gegeben für das menschliche Leben und für das Zusammenleben der Menschen. Nein, nichts geschieht in deinem Leben zufällig. Vergiss den Zufall. Ich muss mich sehr wundern, wenn ich darüber nachdenke, dass die Menschen seit Jahrhunderten die Welt erforschen und immer mehr Gesetzmäßigkeit in der Natur gefunden haben. In der gleichen Zeit allerdings haben die Menschen ihren Glauben an Gott immer weiter aufgegeben und haben dadurch vergessen, dass der Schöpfer ganz bestimmte Vorstellungen für das menschliche Leben und Zusammenleben hat. Menschen wollen gern herrschen in ihrem Leben, aber keinen Herren über sich haben. Und so kam es, dass sie die Geheimnisse der natürlichen Welt Schritt für Schritt aufgedeckt haben. Aber die Gesetzmäßigkeiten der spirituellen Welt, der Welt Gottes, wurden für sie mit der Zeit zu einem Geheimnis, bis sie eines Tages ganz aus ihrem Bewusstsein verschwunden waren, so als ob sie nie existiert hätten. Warum stürzen manche in ihrem Leben so schlimm ab? Haben sie vielleicht noch nie darüber nachgedacht, dass Gott den Menschen verbindliche Regeln für ihre Lebensführung gegeben hat? Wissen sie vielleicht überhaupt nichts davon? Was ist der Sinn des Lebens? Wozu lebe ich eigentlich? Ist es die Selbstverwirklichung? Ist es der Genuss und die Sinnenfreude? Ist es die Freiheit zu tun, was ich will? Es gab einen, der die Macht hatte und der das Geld hatte, um Selbstverwirklichung und Genuss in Vollendung zu leben. Und er hat es getan. Und doch kam auch bei dem großen König Salomo der Augenblick der Sinnkrise. Und das, obwohl seine Weisheit sprichwörtlich war, und das, obwohl ihm alle Freuden dieser Welt zur Verfügung standen, denn sein Reichtum war beträchtlich. Er wollte mehr und immer noch mehr. Doch irgendwann war auch für ihn das sprichwörtliche Ende der Fahnenstange erreicht. An diesem Punkt angekommen, zog er folgende Bilanz. Alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger. Nichts hat Bestand. Ja, alles ist vergebliche Mühe. Der Mensch plagt sich ab sein Leben lang. Doch was bringt es ihm ein? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Generationen kommen und gehen, nur die Erde bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Sonne geht auf und wieder unter. Dann eilt sie dorthin, wo sie aufs Neue aufgeht. Der Wind weht bald von Norden, bald von Süden. Ruhelos dreht er sich und kommt dann wieder aus der alten Richtung. Unaufhörlich fließen die Flüsse. Sie alle münden ins Meer, und doch wird das Meer niemals voll. Nichts kann der Mensch vollkommen in Worte fassen, so sehr er sich auch darum bemüht. Das Auge sieht sich niemals satt, und auch das Ohr hat nie genug gehört. Was früher geschehen ist, wird wieder geschehen. Was man früher getan hat, wird man wieder tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Zwar sagt man ab und zu, so etwas ist noch nie da gewesen, aber auch dies hat es schon einmal gegeben, in längst vergangenen Zeiten. Niemand denkt mehr an das, was früher geschehen ist, und auch an die Taten unserer Nachkommen werden sich deren Kinder einmal nicht mehr erinnern. Ich, der Prediger, war König von Israel und regierte in Jerusalem. Ich gab mir viel Mühe, alles auf der Welt mit meiner Weisheit zu erforschen und zu begreifen. Doch was für eine große Last ist das! Gott hat sie den Menschen auferlegt, sie sollen sich damit abmühen. Ich beobachtete, was die Menschen auf dieser Welt tun und erkannte, alles ist vergebliche Mühe. Gerade so, als wollte man den Wind einfangen. Ich sagte mir, ich will es mit den Freuden des Lebens versuchen und herausfinden, was sie zu bieten haben. Doch ich merkte, dass auch dies vergeblich ist und keine Erfüllung bringt. Immer nur Lachen ist töricht, und das Vergnügen, was hilft es schon? Ich nahm mir vor, mich mit Wein aufzuheitern und so zu leben wie die Unverständigen. Doch bei allem sollte die Weisheit mich führen. Ich wollte herausfinden, was für die Menschen gut ist und worin sie in der kurzen Zeit ihres Lebens Glück finden können. Ich schuf große Dinge. Ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Ich legte Ziergärten und Parks für mich an und bepflanzte sie mit Obstbäumen aller Art. Ich baute große Teiche, um den Wald mit seinen jungen Bäumen zu bewässern. Zu den Knechten und Mägden, die schon seit ihrer Geburt in meinem Haus lebten, erwarb ich noch weitere hinzu. Meine Schatzkammern füllte ich mit Silber und Gold, mit Schätzen aus anderen Königreichen. Ich ließ Sänger und Sängerinnen an meinen Hof kommen und hatte alle Frauen, die ein Mann sich nur wünschen kann. So wurde ich reicher und berühmter als jeder andere, der vor mir in Jerusalem regiert hatte, ohne dabei meine Weisheit zu verlieren. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten, und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hatte sich gelohnt. Ich war glücklich und zufrieden. Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste. Und ich erkannte, alles war letztendlich vergebens, als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Soweit der Text aus dem Buch Prediger aus den Kapiteln 1 und 2. Ich bin wirklich dankbar, dass die Bibel nichts beschönigt, sondern uns reinen Wein einschenkt. Gerade weil dieser Text so ernüchternd ist und nichts beschönigt, ist er so glaubhaft und wahrhaftig. Wenn das menschliche Streben auf die Dinge dieser Welt ausgerichtet und beschränkt ist, kann der Augenblick kommen, wo ein Mensch in eine Sinnkrise gerät. Salomo war der König, der den ersten Tempel in Jerusalem gebaut hat. Er war der Sohn von König David und wusste natürlich, dass er seine große Weisheit und seinen Reichtum dem Gott Israels zu verdanken hat, dem Gott der Bibel. Und so findet Salomo in all seinen schweren Gedankengängen am Ende wieder zu Gott zurück, wenn er sagt: Fassen wir alles zusammen, so kommen wir zu dem Ergebnis. Nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. Über alles, was wir tun, wird Gott Gericht halten. Über die guten und die schlechten Taten, auch wenn sie jetzt noch verborgen sind. Soweit der Text aus dem Buch Prediger, Kapitel 12. Die abschließende Bemerkung von Salomo zeigt den Ausweg aus einer Sinnkrise. Ein Leben, das den Gott der Bibel in den Alltag einbezieht, führt aus den Schwierigkeiten einer einseitigen materialistischen Orientierung heraus und ist hilfreich für ein erfülltes Leben. Das menschliche Leben erfährt einen bleibenden Sinn, wenn der Schöpfer des Lebens erkannt und immer besser verstanden wird. das ist ein lebenslanger Prozess. Denn Gott ist unerschöpflich. Denn er ist es doch, der alles mit Sinn und Zweck erschaffen hat. In ihm findest du die Antwort auf die Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Doch es gibt noch mehr bei Gott. Gott hat der Menschheit durch Jesus Christus eine Perspektive geschenkt, die weit, weit über ein sinnerfülltes irdisches Leben hinausreicht. Gott hat durch das Erlösungswerk von Jesus Christus den Weg zum ewigen Leben freigemacht. Es heißt im ersten Brief des Apostels Johannes im Kapitel 5, und Gott hat bezeugt, dass Jesus Christus sein Sohn ist. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der ist in seinem Innersten von der Wahrheit dieser Aussage überzeugt. Wer Gott nicht glaubt, stellt ihn als Lügner hin, denn er behauptet ja, Gottes Aussage über Jesus Christus sei falsch. Gott aber hat damit ganz eindeutig bestätigt, dass er uns das ewige Leben schenkt, und zwar nur durch seinen Sohn. Wer also mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer aber keine Gemeinschaft mit dem Sohn hat, der hat auch das Leben nicht. Soweit der Bibeltext. Der Apostel lässt keinen Zweifel aufkommen. An Jesus Christus entscheidet sich alles. Wenn der Apostel Johannes von Leben spricht, dann meint er damit göttliches Leben, ewiges Leben. Die Bibel verwendet für diese Art von Leben im griechischen Originaltext das Wort Zoe. Dieses Zoe-Leben ist das von Gott bereitgestellte Upgrade auf das natürliche Leben, das jeder Mensch besitzt und das im griechischen Text auch mit dem Wort Bios beschrieben wird. Dieses Upgrade steht für jeden Menschen zur Verfügung durch das Erlösungswerk von Jesus Christus. Deshalb ist das Passwort für den Download des Upgrades auch leicht zu merken. Es heißt Jesus Christus. Wer Jesus als seinen Herrn und Retter annimmt, erhält automatisch das Upgrade vom natürlichen Bios-Leben auf das göttliche Zoe-Leben. Jesus Christus hat Folgendes gepredigt vor dem versammelten Volk. Ich sage euch die Wahrheit. Wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen. Er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Johannes Evangelium, Kapitel 5, Vers 24. Der Augenblick der Bekehrung zu Jesus bedeutet, dass du in den Bund mit Gott eingetreten bist und den Übergang auf die Seite des ewigen Lebens vollzogen hast. Die nicht zu Jesus kommen, bleiben außen vor, und sie sind aus der Perspektive Gottes tot, selbst wenn sie in biologischer Hinsicht noch am Leben sind. Jesus hat dazu in einer bestimmten Situation eine sehr krasse Aussage gemacht, nachzulesen im Matthäusevangelium im Kapitel 8, Vers 22. Da heißt es nämlich, einer von den Jüngern sagte zu Jesus, Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Die menschliche Sicht durch unsere körperlichen Augen würde dem natürlich widersprechen. Gott urteilt aber nicht nach dem äußeren Anschein, sondern sieht das Herz eines Menschen an, also seine innere geistliche Einstellung. Ein geistlich toter Mensch kann Gott nicht gefallen und wird deshalb nach dem körperlichen Tod an einen Ort gelangen, wo die Trennung von Gottes Gegenwart und seinen Segnungen stattfindet. Also, wenn du den Tod überleben willst, und das Zoe-Upgrade erhalten möchtest, dann entscheide dich für den Bund mit Jesus Christus und übergib Jesus deine Lebensführung. Es ist der einzige Weg, ewiges Leben zu erhalten. Denn so steht es geschrieben im Johannesevangelium im Kapitel 14, Vers 6, wo Jesus spricht: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Gottes Wille ist, dass kein Mensch verloren geht, sondern dass alle Menschen gerettet werden. Und es steht geschrieben: Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Das ist so einfach, dass jeder Mensch es verstehen kann. Ich danke dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Sei gesegnet. Bis zum nächsten Mal.